Schönen guten Tag und herzlichen Dank für die einführenden Worte. Und ich bedanke mich auch sehr herzlich dafür, dass ich nach Michel Kasatschkin, der ja so sehr viel tut derzeit für die Bekämpfung von den großen drei Infektionskrankheiten oder den großen drei Seuchen, nämlich Tuberkulose, AIDS, HIV und Malaria. Ich werde mich heute auf die Tuberkulose fokussieren, weil dies mein Spezialgebiet ist und weil ich es auch finde, dass diese Krankheit, die eigentlich schon fast in die Vernachlässigung geraten ist, mehr Aufmerksamkeit haben muss. Und ich will auch gleich klar machen, dass die Tuberkulose getrieben wird derzeit von HIV/AIDS, dass sie sich aber zumindest in Afrika bereits selbstständig gemacht hat. Und vielleicht werden Sie auch dann sehen, warum sie sich wieder selbstständig gemacht hat und selbst ohne HIV/AIDS nun wieder ein riesiges Problem geworden ist. Infektionskrankheiten, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen ja in letzter Zeit immer häufiger in die Schlagzeilen. SARS 2002, 2003 mit 8000 Fällen von Krankheit und etwa 800 Todesfällen. Zurzeit immer wieder H5N1 mit 300 Fällen etwa und 160 Todesfällen. Dies aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, sollte uns nicht täuschen, dass dies die Spitze, die Minimalspitze eines Eisbergs ist. Denn HIV und Tuberkulose infizieren sich 15.000 und an Tuberkulose sogar 150.000 Menschen. 7.000 Menschen sterben an HIV, 5.000, 6.000 an Tuberkulose und 15.000 neue Fälle an HIV, AIDS und 15.000 neue Fälle an Tuberkulose treten auf und das täglich. Wir haben also hier in der Tat ein ganz anderes Problem als bei den Krankheiten, Infektionskrankheiten, die ich in der Zwischenzeit zuvor erwähnt hatte. Ich will zuerst eine ganz kurze Übersicht über die Tuberkulose geben, um dann einige Punkte besonders herausheben. Und ich möchte dies tun als ein naiver Grundlagenwissenschaftler, der erst in den letzten Jahren gemerkt hatte, wie wichtig es ist, seine Untersuchungen nicht im sterilen Labor durchzuführen und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir arbeiten ja mit sterilen Gewebekulturen. Und der auch gemerkt hat, wie wichtig ist, eben an den Orten dabei zu sein, an denen diese Krankheiten wüten. Und der auch gemerkt hat, wie wichtig der Kontakt mit Public Health eben ist. Jährlich sterben etwa 2 Millionen Menschen an Tuberkulose und 9 Millionen Menschen erkranken neu an Tuberkulose. Und damit ist diese Infektionskrankheit eine der großen drei Seuchen, HIV/AIDS, Tuberkulose und Malaria. Es ist richtig, 85-90% aller Tuberkulosefälle finden wir in den sogenannten Entwicklungsländern. Aber wir werden auch noch sehen, dass es nicht darauf beschränkt ist und dass gerade in Europa die Tuberkulose wieder deutlich zunimmt und dass in zahlreichen Ländern, insbesondere des östlichen Europa, die Tuberkulose eine Dimension erreicht hat, die wieder sehr bedrohlich ist. Lassen Sie mich noch einen Punkt erwähnen. Und das ist, dass etwa 2 Milliarden Menschen, also knapp ein Drittel der gesamten Weltbevölkerung, mit dem Erreger der Tuberkulose infiziert ist. Und da können Sie schon ablesen, dass die Tuberkulose nicht jeden zur Krankheit bringt. Besser gesagt, der Erreger der Tuberkulose nicht jeden in eine Tuberkulose führt. In der Tat sind es nur etwa 10% aller, die infiziert sind, die später erkranken werden. Und das ist eigentlich das gesamte Geheimnis der gefährlichen Liaison zwischen HIV/AIDS und Tuberkulose. Wie Sie alle wissen und wie wir bereits gehört haben, HIV setzt an der Schaltstelle der Immunantwort an. Das Virus eradiziert mehr oder weniger die CD4-T-Lymphozyten. Und es sind genau diese T-Lymphozyten, die die Kontrolle des Erregers übernehmen, die dafür verantwortlich sind, dass eben 90% aller Infizierten den Erreger unter Kontrolle haben können. Bricht dieses Kontrollsystem zusammen, bricht die Tuberkulose aus. Dies sind die Verteilungsdaten der Tuberkulose, übrigens in meinem einzigen deutschen Bild, und sie zeigen Ihnen deutlich, dass im dunkelsten Rot die Tuberkulose am schrecklichsten in den Ländern Subsaharas Afrika wütet. Dieses helle Rot zeigt uns auch durchaus extrem hohe Inzidenzen, aber hier ist es bereits erschreckend, Inzidenzen von über 300 pro 100.000 oder von über 3 pro 1.000 Einwohnern. Und hier noch einmal diese gefährliche Liaison zwischen HIV, AIDS und Tuberkulose. Etwa 40 Millionen Menschen leben mit HIV, etwa 2 Milliarden Menschen leben mit dem Mycobacterium Tuberculosis und mit beiden infiziert sind bereits 15 Millionen und es werden laufend mehr. 5 Millionen Menschen infizieren sich pro Jahr, etwa 15.000 pro Tag mit HIV, 50 Millionen Menschen, etwa 150.000 pro Tag mit dem Tuberkuloseerreger und jedes Jahr 2 Millionen mit beiden Erregern. Dies ist, wie gesagt, das eigentliche Problem, die große Zahl der Tuberkuloseinfektionen, die an sich erst einmal bei den meisten nicht zur Erkrankung führt, die aber dann durch HIV-AIDS getrieben wird und zur Erkrankung führt. Und es ist die Tuberkulose, die die Nummer 1 Todesursache bei den HIV-AIDS-Patienten in Afrika und anderen Entwicklungsländern ist. So kommen wir dann auf etwa 3 Millionen Todesfälle durch HIV, etwa 2 Millionen durch Tuberkulose, wobei eben die Tuberkulose-Toten in HIV eben die 600.000 noch extra 600.000 noch dazukommen und meistens eben auf die Zahl der HIV gezählt wird. Nehmen wir doch mal das Beispiel Südafrika, das schon einmal kurz erwähnt wurde. Etwa 50 Millionen Menschen, knapp 50 Millionen Menschen leben in Südafrika. Ist noch nicht einmal das schlimmst betroffene Land. Mehr als 5 Millionen Menschen, mehr als 10% sind mit HIV infiziert. 600 pro 100.000 oder 6 pro 1.000 sind mit M-Tuberkulosis erkrankt, leben also mit der aktiven Tuberkulose. Wenn Sie mich fragen, wie viele Menschen sind dort infiziert mit dem Erreger, kann ich Ihnen die Antwort nicht genau geben, aber ich kann Ihnen sagen, wir können davon ausgehen, dass es um die 100% sind. Wir wissen aus Studien von 1910 in Europa, dass zu dieser Zeit in Großstädten Europas jeder Mensch, der an irgendeiner Krankheit oder durch einen Unfall starb, den Mycobacterium Tuberculosis Erreger in sich trug. Und wir können davon ausgehen, dass zumindest in den Slumgebieten Südafrikas jeder infiziert ist. Ich würde sagen, in den meisten Gebieten sind es 100%. Jährlich kommen 120.000 neue Fälle mit Tuberkulose hinzu. Und wir haben deshalb diese hohe Zahl an Doppelinfizierten, 60% mit Tuberkulose und HIV infiziert. 60% der Menschen, bei denen eine HIV-ART-Behandlung nicht mehr ausreicht, 60% dieser Leute eben, die auch nicht mehr behandelbar sind, rein mit einer Tuberkulose, die eben sowohl ART, antiretrovirale Therapie und Tuberkulostatika, Tuberkulosehandlung brauchen. Und obwohl ich hier nicht in das Detail gehen möchte, möchte ich aber sagen, dass bislang leider die drei Krankheiten noch viel zu isoliert untersucht wurden. Und es ist die Zeit, dass wir diese drei Krankheiten zusammenbringen. Und dies ist in der Tat eine große Aufgabe des Public Health. Ich darf aber auch sagen, dass wir hier ein Problem haben, denn es treten vermehrt Tuberkuloseausbrüche auf in HIV-Infizierten, die sich unter ART, also unter antiretroviraler Therapie, befinden, sodass hier wieder eine Art Dualismus entsteht, hoffentlich nicht sogar ein Kampf. Was ist jetzt wichtiger, die Tuberkulosebehandlung oder die HIV-Behandlung? Ein ganz großes Problem, das eben auch soziologische und kulturelle Probleme aufwerfen wird. Gott sei Dank, und dies ist der nächste Punkt, ist in Südafrika der Anteil an multiresistenten Tuberkulosestämmen noch äußerst gering. Kommen wir deshalb zum zweiten Problem, dass die Tuberkulose jetzt wieder so erschreckend macht, neben der schrecklichen Liaison zwischen AIDS und Tuberkulose. Und das ist die Zunahme an multiresistenten Stämmen. In zahlreichen Gebieten auf dieser Erde sind bereits 10% aller Tuberkulosefälle multiresistent. Was heißt das? Multiresistent heißt, dass der Erreger mindestens gegen 2 Medikamente der ersten Wahl resistent ist. Er kann also nicht mehr bekämpft werden mit den klassischen Medikamenten der ersten Wahl. Das hört sich vielleicht für Sie nicht ganz so schlimm an, aber es ist nicht ohne Bedeutung. Erste Wahl heißt nicht nur einfach erste Wahl, sondern es heißt natürlich erste Wahl, weil diese Medikamente noch einigermaßen verträglich sind. Vergessen Sie bitte nicht, dass zur Tuberkulosebehandlung 3 unterschiedliche Medikamente über 6 Monate gegeben werden. Wenn wir also die Medikamente der ersten Wahl nicht mehr zur Verfügung haben, und zu Medikamenten der zweiten Wahl greifen, so müssen wir in Kauf nehmen, dass die Nebenwirkungen noch größer werden und dass daher die Compliance, also die Einnahme, noch weniger sicher abläuft und dass daher die Gefahr weiterer Resistenzen stark zunimmt. Und glauben Sie bitte nicht, dass dies alles nur in den Entwicklungsländern passiere. Diese hohen Daten finden wir auch in Ländern der EU, zum Beispiel in den baltischen Staaten, Estland, Litauen und dem dritten Staat der baltischen Staaten eben, wo wir diese hohen Resistenzzahlen bereits sehen. Aber die Situation ist bereits schlimmer geworden. In 38 Staaten nun auf dieser Erde haben wir bereits XDR-Stämme, extrem resistente Stämme, gegen die überhaupt kein Kraut mehr gewachsen ist. Da können Sie noch so viel Geld haben, letztendlich ist eine Tuberkulosebehandlung unmöglich geworden. Und um Ihnen das etwas zu verdeutlichen, der Ausbruch an XDR, also an extensiv resistenter Tuberkulose in Südafrika, in KwaZulu-Natal, unter HIV-positiven Patienten, 53 erkrankten, 52 starben. Dies hat die Weltgesundheitsbehörde dazu geführt, hier von Ebola mit Flügeln zu sprechen. Im Augenblick keine Behandlungsmöglichkeit, selbst in unseren Industriestaaten. Und zu den 38 Staaten, die bereits gemeldet haben, XDR, finden Sie auch sehr viele in der Europäischen Union, einschließlich Deutschlands und Frankreichs. Und glauben Sie auch nicht, dass dies alles nur die größten Probleme eben sind in den Entwicklungsländern. Sie finden die schlimmste Situation in der Tat in einem Teilbereich Europas, in einem Teilbereich Russlands, nämlich in den Gefängnissen und den Arbeitslagern Russlands. Die russischen Gefängnisse haben etwa Platz für 1 Million Menschen. Wenn also ein Mensch eingeliefert wird, muss irgendwo einer freigesetzt werden wieder, sodass wir also davon ausgehen müssen, dass aufgrund der Einweisung von etwa 300.000 Menschen auch genauso viele wieder das Gefängnis verlieren. Die Zahl derer, die bereits mit Tuberkulose erkrankt sind und in die Gefängnisse kommen, ist bereits hoch. Wenn sie rausgehen, sind es sicherlich 10%, also etwa 30.000 Menschen, von denen mindestens ein Viertel bereits multiresistent ist. Und vergessen Sie auch nicht, dass der Tuberkuloseerreger, wie viele andere Krankheitserreger, die wir eben einatmen über Aerosole, sich nicht darum scheren vor Grenzübergangen, Passkontrolle oder eben auch nicht vor Gefängnisgittern und dass natürlich auch die Gefängniswächter und Wärter hier meistens infiziert sind und tagtäglich den Erreger dann rausschleppen. Kein Wunder, dass wir davon ausgehen müssen, dass die Millennium-Ziele wahrscheinlich bis 2015 nicht erreicht werden. Sie wissen, die Millennium-Ziele wurden auf Rat und Wunsch von Kofi Annan in enger Kooperation mit der Weltgesundheitsbehörde erstellt, damals unter Gro Brundtland, und hatten zum Ziel, HIV und Tuberkulose bis 2015 den Trend zumindest aufzuhalten, also keine Steigerung mehr, oder möglichst sogar umzulenken, also Abnahme der Fälle. Wir müssen davon ausgehen, dass in den meisten Ländern Europas, der Welt, das Ziel nicht erreicht wird, mit Null dargestellt, dass in Subsahara-Afrika, Zentralasien und Osteuropa das Ziel sogar noch deutlich unterschritten wird, weil die Situation immer schlimmer wird. Woran liegt das? Lassen Sie mich hier in Berlin vielleicht einen kurzen Schritt in die Geschichte tun. Vor 125 Jahren und etwa 6 Wochen war hier in Berlin der Aufruf zu einem sehr interessanten Vortrag über die Ätiologie der Tuberkulose von einem Herrn Koch. In diesem Vortrag beschrieb dieser Herr Koch erstmalig, dass ein Krankheitserreger, eine Mikrobe, verantwortlich ist für die Tuberkulose. Und er färbte diesen Erreger in allen möglichen Organen, wie zum Beispiel hier im Granulom. An diesem Abend noch mit einem schwarzen, preußisch-braun, schwarzbraun. In derselben Nacht entwickelte Paul Ehrlich, der später auch mit Koch zusammenarbeitete, eine neue Färbung und seitdem sind die Erreger rot, weil er das Fuchsinrot einführte. 10 Jahre später, vergessen Sie nicht, ein Drittel aller Todesfälle in Paris und Berlin war durch die Tuberkulose verursacht, trat Robert Koch wieder an die Weltöffentlichkeit, diesmal mit der Behauptung, er habe einen Impfstoff gegen Tuberkulose. Leider stellte sich dies sehr schnell als ein Fehler heraus. Aber was er damit auch gezeigt hatte, war ein Diagnostikum. der sogenannte Tuberkulintest. Und da, wie ich Ihnen schon sagte, etwa 100% aller Menschen, Erwachsenen, infiziert waren mit dem Erreger, konnte er diesen Tuberkulintest, diesen Hauttest an sich selbst nicht ausprobieren im Sinne, dass er ein Negativresultat bekam, denn er war positiv. Und alle seine Mitarbeiter waren positiv und alle Leute, Erwachsenen, die er testete, waren positiv. Da hatte er Glück, dass er ein 17-jähriges Mädchen kennenlernte, das dann auch seine Frau wurde, nachdem er erfolgreich geschieden wurde von seiner ersten Frau, dass dieses Mädchen noch negativ war und sich sofort als Meerschweinchen in Anführungszeichen zur Verfügung stellte. Und es ist wahrscheinlich diese Person, die erstmalig einen negativen Tuberkulintest aufwies. Das ist keine Geschichte, Sie können es nachlesen. Etwas erfolgreicher bei der Entwicklung eines Impfstoffs waren Calmette und Guérin am Pasteur-Institut in Lille, diese großartigen Wissenschaftler, die in Nachfolge von Pasteur durch Attenuierung eines Mycobacterium bovis den BCG-Impfstoff entwickelten. Ich möchte hier nicht auf die Details eingehen. Wichtig ist, wo stehen wir heute? Bei der Diagnose verwenden wir die Färbung im Sputum ganz genauso wie von Robert Koch vor 125 Jahren beschrieben. Bei der Hauttestung verwenden wir denselben Tuberkulintest, in weitgehend denselben Tuberkulintest, wie von Robert Koch 1890 beschrieben. Zur Impfung verwenden wir denselben Impfstoff, der 1910 bis 1921 von Calmette und Guérin entwickelt wurde. Und zur Therapie verwenden wir weitgehend die Medikamente, die zwischen 1960 und 1970, angefangen mit Salmon Waksman, entwickelt wurden. Das, meine Damen und Herren, kann nicht ausreichen. Das ist unsere Situation bei der Tuberkulose, eine unmögliche Situation, denn der Sputumtest ist in der Lage, 50% etwa aller Tuberkulösen direkt und richtig zu diagnostizieren. Bei HIV-Tuberkulose-Doppelinfizierten schlägt er im Prinzip immer fehl. Der Impfstoff BCG schützt zwar Neugeborene und Kleinkinder vor der heftig verlaufenden Tuberkulose, der Miliartuberkulose, aber er schützt nicht die Eltern dieser Kinder und er ist völlig wirkungslos bei Erwachsenen. Die häufigste Form der Tuberkulose, die Lungentuberkulose der Erwachsenen, 15- bis 45-Jährigen, gegen diese Krankheit schützt BCG nicht. Und bei der Therapie habe ich Ihnen schon gesagt, dass MDR, multiresistente Stämme, ja sogar XDR, extensivresistente Stämme, enorm zunehmen. Ich glaube, Sie stimmen alle mit mir überein, dass es an der Zeit ist, dass wir neue Interventionsmaßnahmen zur Verfügung bekommen, dass wir neue Diagnostika brauchen, einen neuen Impfstoff und neue Medikamente. Und bitte vergessen Sie nicht, Tuberkulose ist eine langsame Krankheit. Im Labor, beim Kranken, überall. Erfolge, die wir heute sehen, zahlen sich frühestens in 10 bis 15 Jahren aus. Schauen wir doch einmal, und etwas ist Professor Kasatschkin schon darauf eingegangen, schauen wir doch einmal uns an, was für Krankheiten es aus Sicht der Pharmaindustrie gibt. Da gibt es erstmal die Blockbuster, mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Wir haben heute schon darüber gehört. Die Erkrankungen der Herz-Kreislauf-Situation zum Beispiel, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das sind Ziele für Blockbuster. Da gibt es die interessanten Ziele, zum Beispiel HIV vielleicht gerade noch. Und da gibt es dann die Krankheiten, für die kein Interesse besteht. Hierzu gehören die völlig vernachlässigten Tropenkrankheiten, die Wurmerkrankungen. Hierzu gehört Malaria und hierzu gehört aber auch weitgehend die Tuberkulose. Das spiegelt sich zum Beispiel wieder, wenn wir uns einmal anschauen, welche Medikamentengruppen in den letzten 25 Jahren oder so auf den Markt kamen. Es waren etwa 1400 Medikamente, davon HIV 26, nicht gut, nicht schlecht, 90 für die nicht infektiösen Erkrankungen der Atemwege, 180 für die kardiovaskulären Erkrankungen, wir haben bereits darüber gehört, 4 für Malaria, 3 für Tuberkulose. Da können wir dann auch nicht erwarten, dass wir neue Medikamente bekommen, wenn nicht solche entwickelt werden. Und woran liegt das? Primär liegt dies an dem 10-90-Ungleichgewicht in der Pharmaforschung, allgemeiner gesprochen in der Forschung zum Gesundheitswesen. Die 10-90-Regel ist eine Regel, kein Gesetz, besagt nämlich, dass lediglich 10% der Ausgaben sowohl der öffentlichen als auch der privaten Ausgaben, im Gesundheitsbereich in Probleme gehen, die 90%, unter denen 90% der Menschen leiden. Oder umgekehrt, 90% der Gelder, 10% der Gelder gehen in die Krankheiten, unter denen 90% leiden. Also hier ist klar ein Ungleichgewicht, das wir versuchen müssen entgegenzutreten. Und es ist auch durchaus verständlich für eine rein investitions- und profitorientierte Pharmaindustrie, dass dem so ist. Schauen wir uns doch die zwei Kurven an. In Rot den Blockbuster, in Blau Tuberkulose oder eine andere Infektionskrankheit, eine vernachlässigte Infektionskrankheit. Und Sie sehen eben, dass die Einnahmen größer sind in Rot als die Ausgaben. In der Tat bei Blockbuster noch weitaus größere Unterschiede. Hier rentiert es sich eben, Medikamente zu entwickeln. Ganz anders bei der Tuberkulose, zum Teil bei HIV und ganz sicher auch bei Malaria. Da übersteigen die Ausgaben ganz klar die Einnahmen. Wenn wir das ändern wollen, und ich denke, wir alle stimmen überein, dass wir es ändern wollen, müssen neue Strategien entwickelt werden, über die wir bereits heute gehört haben. Und ich will ganz kurz noch einmal darauf eingehen. Wir können erst einmal versuchen, den Profit zu erhöhen. Und da gibt es sogenannte Pull-Programme, Programme, die aus meiner Sicht, zumindest in Deutschland, über Frankreich kann ich es nicht sagen, meistens vernachlässigt werden. Programme, die dem Forscher im akademischen Bereich, aber auch in der Industrie eine Art Ziel geben, die ihm sagen, wenn du das Produkt hast, wirst du auch eine Unterstützung bekommen, wie zum Beispiel eine Steuerreduktion. Dies funktioniert in Deutschland einfach nicht, sagen mir alle Politiker. Ich darf aber sagen, dass es in England, den USA und Italien so ist, dass gezielte Steuerreduktion für ganz bestimmte Medikamente, für die eben kein Markt da ist, dass es da durchaus sowas gibt. Wir kennen übrigens auch das Orphan Drug Gesetz, da gibt es das ja auch auf europäischer Ebene, aber eben nicht für die großen Erkrankungen, für die wir Möglichkeiten brauchen. Sehr wichtig ist das Zwei-Preis-System, über das bereits gesprochen wurde. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, aber es ist eine interessante Diskussion, die man hier über TRIPS und die Doha-Abkommen finden kann. Im Augenblick sieht es so aus, dass das im Prinzip akzeptiert wird, obwohl Zähne knirschen. Und schließlich und ganz wichtig, ein garantierter Markt mit einer fixierten oder festgelegten Abnahme, dass also eine Organisation, sei es die Bill and Melinda Gates Foundation, sei es der Global Fund oder eine andere, sagen, wenn du das Produkt hast, nehmen wir 50 Millionen Dosen ab und du wirst auch einen bestimmten Preis bekommen, sodass also das Risiko verringert wird. Dies ist wahrscheinlich der erfolgsversprechende Richtung. Und in der Tat gibt es bereits ein Beispiel hierfür. Als nämlich die Meningokokken gehäuft in Großbritannien ausbrachen, wurde genau das von der englischen Regierung gemacht. Man sagte einfach der Pharmaindustrie, du wirst garantiert bekommen, der Erste, der einen Impfstoff hat, den nehmen wir ca. 5 Millionen Dosen ab, dem Zweiten 2 Millionen etc. Und innerhalb von einigen Jahren war der Impfstoff in der Tat auch da. Schauen wir uns nun den Bereich an, der für mich viel interessanter ist, und das ist die Verringerung der Investitionen, denn hier ist natürlich ein Ansatzpunkt, an dem Wissenschaft, akademische Wissenschaft und Industrie, Private-Public Partnership, zusammenkommen können. Schauen wir uns die Situation in Tuberkulose an, die ich nun lang genug verfolgen kann. In den 80er Jahren war ich in der ersten Gruppierung dabei, die überhaupt jemals für Tuberkulose spezifisch Gelder ausgab, nämlich für die Weltgesundheitsbehörde. In den 80er Jahren hatten wir weltweit etwa 5 Milliarden US-Dollar für die Tuberkuloseforschung zur Verfügung. Wir können auch sagen, etwas gegen null. 1990 etwa zehnfach mehr und heute etwa 400 Millionen. Dies ist in der Tat ein einprägsamer und sehr eindrücklicher Anstieg an Investitionen in die Forschung der Tuberkulose, nicht zuletzt auch zu verdanken durch das Problem HIV-AIDS, das die ganze Situation natürlich vorangetrieben hat, und darüber hatten wir heute schon etwas gehört. Und doch lassen Sie es uns noch mal genauer anschauen. Dies ist die Aufschlüsselung der Forschungsgelder, wie gesagt 400 Millionen US-Dollar weltweit Forschungsgelder, weltweit. Sie sehen, die Nummer 1 ist das NIH in den USA. Sie finden hier nicht eine spezielle Organisation aus Frankreich oder Deutschland. Ich will das einfach mal so hingestellt sein lassen. Die EU ist durchaus mit bemerkenswerten Mitteln dabei. Aber klar, und ich möchte hier einen Applaus aussprechen, bevor ich weitergehe, dem NIH, das hier eine Führungsrolle einnimmt. Schauen wir uns doch aber mal einige andere Geldsituationen an, einige andere Krankheiten, die vom NIH unterstützt werden. Tuberkulose, wie gesagt, etwa 160 Millionen. Malaria weniger, das wird dadurch ausgeglichen, dass der Wellcome Trust in London und in andere Organisationen in Europa mehr in Malaria stecken, sodass sie weltweit wieder ähnlich sind. HIV-AIDS 3 Milliarden. Ich will das nicht kritisieren, um das klarzustellen. Was ich etwas komisch finde, ist dagegen, sowohl für die Pocken, an der in den letzten 27 Jahren oder 30 Jahren kein Mensch erkrankte, als auch für Anthrax, an dem jährlich etwa 10.000 maximal Menschen erkranken, haben ein höheres Unterstützungsbudget als die Tuberkulose. Und das, muss ich sagen, ist beschämend. Die Stop-TB-Organisation hat errechnet, wie viel Geld wir etwa für Tuberkulose benötigen. Wir haben diese Zahlen kurz auch schon mal gesehen im Kontext von HIV-AIDS. Wir rechnen, dass wir in den nächsten 10 Jahren etwa 9 Milliarden US-Dollar benötigen. Dafür geht erst einmal in Grundstrukturen eine ganze Masse, dann aber etwa 60 Millionen für neue Diagnostika. Erinnern Sie sich bitte, wir verwenden noch immer die Tests aus dem vorletzten Jahrhundert. Etwa 400 Millionen für neue Medikamente. Erinnern Sie sich bitte, dass die meisten Medikamente nicht mehr die Schärfe haben. Erinnern Sie sich bitte, dass wir mindestens 3 Medikamente brauchen für die Behandlung einer Person. Und etwa 200 Millionen für neue Impfstoffe. Erinnern Sie sich bitte, dass der BCG-Impfstoff nur bei kleinen Kindern wirkt und dort nicht sehr befriedigend, aber immerhin wirkt. Und dass er völlig versagt bei der Erwachsenen-Tuberkulose, der häufigsten Form der Tuberkulose überhaupt. Und bitte vergessen Sie nicht, die Zeit drängt. Stellen Sie sich doch nur einmal vor, AIDS wäre 10 Jahre früher ausgebrochen. Zu dieser Zeit waren die Pocken noch nicht ausgerottet. 1976, 77 der letzte Fall, 1980 die Ausrufung der Pockeneradikation. Stellen Sie sich nur mal vor, AIDS und Pocken wären gemeinsam gekommen. Der Pockenimpfstoff ist ein recht nebenwirkungsreicher Impfstoff. Er würde wahrscheinlich heute nicht mehr zugelassen werden. Lassen wir das mal da aber dahingestellt. Wichtig ist, dass zumindest für AIDS oder HIV-positive Individuen die Pockenimpfung sofort gestoppt worden wäre, dass damit die Pocken nicht aus Afrika eradiziert worden wären und dass neben Tuberkulose, Malaria, AIDS noch eine vierte Problematik hinzugekommen wäre, die Pocken. Also, warten und zögern können wir uns in diesen Bereichen nicht erlauben. Dies ist auch letztendlich ein Argument für mich, dass ich aus der reinen Grundlagenforschung in einen Bereich gegangen bin, an dem ich zwar nicht an der Grundlagenforschung tasten möchte, wo ich aber nicht mehr das Modell mir aussuchen möchte, sondern die richtige Frage. Also hier am Max-Planck-Institut entsprechend unserer Statuten die bestmögliche Qualität bei der Wissenschaft zu leisten, wollen wir keine Kompromisse bei der Qualität der Wissenschaft eingehen. Wir wollen aber auch nicht bei der Frage Kompromisse eingehen, sondern wir wollen das Problem angehen und nicht ein Modell, das wir in 20 Stunden lösen können, auch wenn das Ganze 200 Tage und mehr dauert. Lassen Sie mich nun kurz darstellen, wo wir versuchen, etwas zu tun in diesem Bereich, um es dann wieder in den Kontext, den gesamtgesellschaftlichen Kontext zu stellen. Wie ich bereits sagte, der BCG-Impfstoff wirkt leider nur beschränkt. Er hilft nämlich nur bei der Verhinderung der Kleinkindtuberkulose. Und doch ist der BCG-Impfstoff der weitest verbreitete Impfstoff derzeit überhaupt. Wir können davon ausgehen, dass etwa 4 Millionen Kinder weltweit mit BCG geimpft wurden. Der BCG-Impfstoff ist Teil des Expanded Programs on Immunization der Weltgesundheitsbehörde und ist deshalb Teil der Grundimmunisierung. Wir haben hier also einen Impfstoff mit einem ausgezeichneten Sicherheitsprofil, obwohl es ein Lebendimpfstoff ist. Wir haben hier einen Impfstoff, über den wir mehr Erfahrungen haben als mit den meisten anderen Impfstoffen. Und wir haben uns deshalb gedacht, warum sollten wir den BCG-Impfstoff nicht nehmen und ihn einfach verbessern, als das Rad von vorne aufzudrehen und alles nochmal von vorne zu entwickeln. Wir haben also gesagt, lass uns BCG nehmen und lass uns sehen, ob wir diesen Impfstoff verbessern können, der 1906 bis 1921 von Calmette und Guerin entwickelt wurde. Wie geht das? Nun, im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten. Der BCG-Impfstoff wurde attenuiert und damit hat er mehr oder weniger 130 Gene verloren, die für seine Gefährlichkeit, für seine Virulenz zuständig sind. Sie können argumentieren, dass da auch wichtige Strukturen für das Immunsystem, für die körpereigene Abwehr verloren gingen. Also stecken Sie wieder Antigene hinein und bekommen einen besseren Impfstoff. Dieser Weg wird in den USA begangen, wir gehen ihn nicht, denn wir denken, dass die 4000 Gene, die BCG noch immer hat, noch genug Antigene exprimieren lässt. Wir gehen einen weiteren Weg und der ist, BCG ist nicht in der Lage, die bestmögliche Immunantwort zu stimulieren. Das heißt, er ist nicht immunogen genug. Ich will hier eigentlich doch nicht auf die Details eingehen, aber ich will Ihnen nur zeigen, dass der Tuberkuloseerreger wie auch der BCG-Impfstoff im Makrophagen überleben kann. Das ist ein Makrophage, eine der effektivsten Abwehrzellen unseres Körpers. Ein Erreger, der vom Makrophagen aufgefressen wird, wird von diesem normalerweise abgetötet. Dies ist aber nicht der Fall für den Tuberkuloseerreger und auch nicht für den BCG-Impfstoff. Vielmehr verschwindet der Erreger und auch der Impfstoff in kleinen Bläschen in den Makrophagen, in Vakuolen, und er ist daher nicht ausreichend für das Immunsystem zugänglich. Sie können aber den Impfstoff so verändern, dass die Antigene nun wieder zugänglich werden für das Immunsystem, dass sie also besser präsentiert werden und sie sollten dann theoretisch erst einmal eine bessere Immunantwort bekommen. Nicht so sehr quantitativ, sondern qualitativ. Lassen Sie mich kurz ein Impfexperiment zeigen, weil es auch illustriert, welche Ansprüche wir an unsere Doktoranden und Postdoktoranden stellen. Das Impfexperiment beginnt am Tag 0, an dem Sie entweder den BCG-Impfstoff oder den rekombinanten BCG-Impfstoff, nämlich das ist das Produkt, das wir entwickelt haben, injizieren und dann warten Sie 120 Tage. Danach warten Sie noch einmal 240 Tage und damit ist ein Jahr rum. Im Leben eines Doktoranden kann also dreimal dieses Experiment gemacht werden, da die Zeit eines Doktoranden bei uns etwa 3 Jahre ist. Nach 120 Tagen infizieren wir die Maus, in diesem Fall das Experimentaltier, mit dem Tuberkuloseerreger und später wollen wir uns dann anschauen, ob der Impfstoff in der Tat besser ist. Und ich zeige Ihnen zuerst diese Daten mit einem Laborstamm, der weltweit immer benutzt wird. Der BCG-Impfstamm bringt eine etwa 10-fache Reduktion der Keime, der rekombinante Impfstamm eine etwas 100-fache Reduktion. Gehen wir gleich weiter. Dieser Laborstamm wird, wie gesagt, weltweit genutzt. Er ist geeignet, da er sequenziert ist. Wir kennen das Genom und wir wissen sehr viel über diesen Stamm. Aber die Frage ist, reflektiert er in der Tat noch die Wirklichkeit? Reflektiert er das, was wir in der Wirklichkeit sehen? Und die Antwort ist wahrscheinlich nicht. Und hier kommen wir wieder mit den Epidemiologen zusammen und auch mit den Public Health Leuten. Denn wir wissen in der Zwischenzeit, dass eine ganz bestimmte Familie von Tuberkuloseerregern von Beijing, von Peking ausgehend, die Welt erobert hat. Diese Familie wird in der Tat deshalb auch Beijing-Stamm bezeichnet. Es sind diese Stämme, die sich über ganz Europa in der Zwischenzeit ausgebreitet haben, die übrigens auch bereits in Südafrika angelangt sind, die verantwortlich waren für die Tuberkuloseausbrüche unter HIV-positiven Individuen in den 80er, 90er Jahren in den USA. Nur wird der Stamm dort W benannt, aber es ist letztendlich der Beijing-Stamm. Dieser Stamm hat zwei Eigenheiten, Erstens, diese Stämme sind fast immer multiresistent. Und die Annahme ist, die auch gut belegt, dass diese Stämme sich entwickelt haben als Evasionsmechanismus zu der falschen oder ungenügenden Behandlung. Wie ich Ihnen schon sagte, häufig wird die Behandlung abgebrochen, es wird falsch behandelt, dann kommt es zur Entwicklung resistenter, multiresistenter Stämme. Die zweite Annahme ist, dass dieser Stamm auch vom BCG-Impfstoff überhaupt nichts mehr, dass der BCG-Impfstoff gegen diesen Stamm überhaupt nicht mehr nützt. Diese Annahme beruht darauf, dass BCG, wie ich Ihnen sagte, ja eine nur schwache Immunantwort induziert, die beim Erwachsenen keinen Schutz gibt. Und die Hypothese war nun, dass diese Impfung aber auch noch einen Stamm entwickeln sich lässt, der noch weniger von den Schutzmechanismen betroffen ist. Nie bewiesen, wir haben es im Mäuseexperiment gemacht und in der Tat, BCG schützt gegen diesen wilden Stamm von der Beijing-Familie nicht mehr. Interessanterweise bleibt aber der rekombinante BCG-Impfstoff weiterhin potent und wir haben weiterhin mehr als 100-fachen Schutz. Nur um das nochmal klar zu machen, weil wir häufig in logarithmischen Daten hier reden, hier nicht dargestellt, das bedeutet, dass wir von etwa 1 Million Keime in der Lunge auf etwa 5000 Organismen runtergehen und damit einen etwa 99,5%igen Schutz erreicht haben. Wo stehen wir mit diesem Impfstamm? Wir konnten zeigen, dass er in immundefekten Tieren nicht virulent ist, dass er daher ein Sicherheitsprofil hat, das da besser ist als das vom BCG. Für mich als Wissenschaftler, muss ich sagen, war das eigentlich die enttäuschendste Feststellung, die ich da in diesem Zusammenhang gemacht habe. Denn alle regulatorischen Behörden sagten, das ist das Beste daran, dass er sicherer ist. Um einen Impfstoff zu ersetzen, müssen Sie einen Impfstoff haben, der entweder sicherer ist oder besser ist, also eine stärkere Immunität. Also die Sicherheit, wenn sie denn gegeben ist, ist sehr viel leichter zu überprüfen, sodass die regulatorische Agentur in der Tat hauptsächlich darauf herumritt, im positiven Sinn, dass dieser Impfstoff eben sicherer zu sein scheint. In der Zwischenzeit wurde der Impfstoff lizenziert. Wir haben ihn auch nach Gentechnikgesetz auf die niedrigste Stufe einstufen lassen können, sodass dieser Impfstoff in der Tat nun auch Menschen verabreicht werden kann. Er wurde bereits unter Good Manufacturing Practice Bedingungen produziert und später in diesem Jahr ist eine Phase 1 Stufe geplant. Bereits unter den GMP-Produktionen wurde auch eine Massenfermentation eingeleitet. Ich möchte hier nicht auf die Phasen groß eingehen, aber wir hoffen, dass wir im Rahmen dieser Dekade, also bis 2010, mit Phase 2 Studien durch sein werden, um dann nach 2010 in eine klinische Stufe 3 zu gelangen. Und Sie sehen hier wieder, wie lange das alles bei der Tuberkulose dauert. In der Zwischenzeit wurden von 3 bis 4 anderen Gruppen alternative Impfstoffe entwickelt, die aber auf einem anderen Prinzip beruhen. Hier handelt es sich immer um Spaltvakzinen, die auf BCG aufgesetzt werden. Also erst die BCG-Impfung, die das Kleinkind schützen soll, und dann später eine Spaltvakzine, die im Erwachsenen wirken soll. Ich habe hier erleben müssen, dass manchmal sehr starke Kompetitionen zwischen solchen Gruppen entstehen. Ich halte es für falsch. Ich bin der festen Überzeugung, dass letztendlich die Kombination aus beiden das Beste wäre. Also ein besserer BCG-Impfstoff, wie wir hoffen, ihn in der Hand zu haben, der BCG ersetzen könnte. Und dann den bestmöglichen Spaltvakzine, die bestmöglichen Spaltvakzine, die dann eben den Effekt noch verstärken könnte. Kürzlich wurde, und das sind recht weiche Daten, der Ökonomie auch dieser Impfstoffe mal sich angeschaut näher, mit Unterstützung der Bill und Melinda Gates Foundation. Wir denken damit, hier wurde berechnet, dass ein Impfstoff wie der unsrige, der BCG ersetzt, etwa 500.000 US-Dollar auf dem Höhepunkt des Marktes pro Jahr machen könnte, dass der Booster, also diese Spaltvakzine, die auf BCG draufgesetzt wird, etwa 750.000.000 US-Dollar machen könnte, dass aber eine Kombination aus beiden, einen besseren BCG-Ersatz plus Spaltvakzine durchaus fast schon in der Größenordnung eines Blockbusters liegen könnte. Ich halte diese Daten für zu weich, um sie wirklich zu glauben. Was ich sagen will, ist, dass in der Tat sogar ein gewisser Markt da sein könnte und dass Gott sei Dank auch einige Pharmafirmen in der Zwischenzeit Interesse an diesen Impfstoffen haben. Zumindest, weil von der Bill und Melinda Gates Stiftung eine gewisse Unterstützung zugesagt wird. Lassen Sie mich nun kurz noch zu einem zweiten Projekt bringen, das uns wirklich dann nach Afrika in die Plätze geführt hat, an denen HIV und Tuberkulose am meisten wüten. Wie ich Ihnen schon sagte, bin ich ein großer Vertreter einer Kombinationsimpfung, die aus 2 neuen Impfstoffen besteht. Dies macht rational gesehen sehr viel Sinn, ist aber eine enorme Plage, ein grässliches Szenario für alle regulatorischen Agenturen. Denn was Sie hier brauchen, sind 2 unterschiedliche Medikamente, die vereint werden müssen, die eigentlich erst getrennt getestet werden müssen, sodass Sie also 3 Phase-3-Studien haben müssten. Erst den einen Impfstoff, dann den anderen Impfstoff und dann die Kombination beider. Vielleicht kann man dies aber auch abkürzen. Und was ursprünglich vor etwa 4 Jahren ein Traum war, wurde zumindest teilweise Wirklichkeit durch Unterstützung der Bill und Melinda Gates Stiftung. Was wir uns gesagt haben ist, wenn wir uns die Antwort in Patienten und in gesunden Infizierten genau anschauen, können wir vielleicht lernen, was den gesunden Infizierten von dem Kranken unterscheidet. Erinnern Sie sich bitte, 90% aller Tuberkulose-Infizierten werden nicht krank, lediglich 10%. Also könnten wir doch aus der Natur lernen, was diese beiden unterscheidet. Als Immunologen denken wir natürlich erst einmal an die Immunologie, aber in der Zwischenzeit denke ich an viele andere Faktoren. Wir könnten dann, wenn wir in der Tat Biomarker haben, die es uns erlauben, infiziert gesund versus krank zu unterscheiden, auch Biomarker haben, die uns sagen, dass ein bestimmter Impfstoff diese Marker induziert und damit wohl auch effektiv ist. Und auf diese Weise könnte es sein, dass wir bereits während der Phase 2 Kombinationen entdecken, der klinischen Phase 2, die dann vielleicht dazu führen, dass direkt in einer klinischen Phase 3 die Kombinationen getestet werden, vorausgesetzt natürlich, dass die Sicherheit vollständig gegeben ist. Also, was wir postulierten, war, dass wir untersuchen wollen, wie sich die Immunantwort zwischen den Menschen unterscheidet, die nur infiziert sind, aber gesund, und denen aktiv die Immunantwort den Erreger unterdrückt und unter Kontrolle hält, von denen, die krank werden. Besonderen Schwerpunkt legen wir auf Doppelinfizierte, weil wir eben wissen, dass HIV das Immunsystem zusammenbrechen lässt und weil wir nun lernen wollen, was HIV genau macht, damit eben der Tuberkuloseerreger ausbricht. Und wir glauben eben, dass wir dadurch gewisse Richtlinien entwickeln können, in erster Linie für Impfstofftestungen, längerfristig aber auch für Diagnostika und für die Testung neuer Medikamente. Und das Ganze machen wir mit einer für mich außerordentlich spannenden Gruppierung, nämlich mit 7 Instituten in Afrika und etwa 6 Instituten aus Europa und den USA. In der Tat ist dies das stärkste Nord-Süd-Projekt der Bill und Melinda Gates Foundation im Sinne des Grand Challenges. Wir machen dies zusammen und ich will kurz die Bilder zeigen mit Südafrika. Ich freue mich, da ich gerade gehört habe, dass die Charité hier mit diesem Institut, zu dem ich beinahe mal gegangen wäre, enge Kooperationen hat. Und hier sehen Sie eben auch die Unterschiede. Das neue Institut, das Wolfson-Gebäude, unterstützt von einer englischen Stiftung gebaut und hier, wo die Tuberkulose und HIV wüten. Keine 200 Meter voneinander weg. Ganz ähnlich ist es, nein, nicht ganz ähnlich, etwas ländlicher ist es in Malawi, in Uganda, Kampala, in Addis Abeba in 2 Stationen, wo mehr die urbanisierte Tuberkulose und HIV untersucht werden, in The Gambia, wo eine außerordentlich gut definierte Population lebt, das ist eines der kleinsten Länder, in denen die Tuberkulose und HIV wüten. Wir machen dies zusammen mit 3 europäischen Instituten und mit 2 Instituten aus den USA, in einem Versuch eben, Hightech-Wissenschaft vor Ort zu bringen und nicht eine einzige Untersuchung bei uns durchzuführen, die in Afrika vor Ort durchzuführen ist. Wir wollen also hier auch ganz klar Capacity Building aufbauen, also Strukturen stärken, und wir wollen nicht hier dem doch sehr gefährlichen Kolonialismus der Wissenschaft folgen. Ich will Ihnen kurz 3 Beispiele geben, wo wir jetzt weiterkommen. Immunologisch sind wir nun so weit, dass wir 86 Spitzenkandidaten von Antigenen testen konnten in einer Vorstudie und 20 auswählen konnten, die wir nun für die gesamte Longitudinalstudie übernehmen. Vielleicht darf ich hier noch erwähnen, dass wir hier von einem Patientenkollektiv von insgesamt 50.000 Menschen reden, die aus verschiedenen Studien rekrutiert werden. Es sind nicht unsere klinischen Studien, sondern uns wird genehmigt, eben hier weiterführende Untersuchungen durchzuführen. Wir haben weiterhin die Genexpression untersucht und sind schon so weit, dass wir mit 3 von 30.000 Genen, das gesamte humane Genom hat etwa 30.000 Gene, mit 3 Genen unterscheiden können, infizierte, gesunde von Kranken. Und noch außerhalb des Bill Gates unterstützten Forschungsarbeiten, Metabolomuntersuchungen, die es uns auch erlauben, Infizierte von Kranken zu unterscheiden und von denen ich glaube, dass sie uns außerordentlich hilfreich sein werden bei der Testung neuer Medikamente, weniger bei der Impfstofftestung. So läuft das Ganze. Es werden laufend neue Antigene im immunologischen Bereich, laufend neue Antigene produziert, analysiert in Europa, die dann in die Vorstufen, in die afrikanischen Institutionen kamen und die jetzt in der Tat in die ersten Longitudinalstudien eingeschleust wurden. Beim Transkriptom verwenden wir ein bestimmtes System, auf das ich heute nicht näher eingehen möchte, das aber uns erlaubt, relativ genau die Unterschiede festzustellen. Und vielleicht noch einmal hier ganz wichtig, in Zusammenarbeit, und das ist eine enorme Bioinformatik-Zusammenarbeit, in Zusammenarbeit mit Bioinformatikern, sind wir in der Lage, nach zahlreichen Deconfounding-Prozessen, also bioinformatischen Analysen, mit Hilfe von Lactoferrin, RAP33A und CD64, Entschuldigung, FC-Gamma-Rezeptor, mit Hilfe von 3 Genen zu unterscheiden, ob eine Person infiziert und gesund ist oder ob eine Person krank ist. Nur für die Spezialisten. Wir können nicht unterscheiden, ob diese Person erkrankt ist an Tuberkulose oder einer anderen Erkrankung. Das muss geliefert werden. Aber es gibt uns die ersten Hinweise dafür, wie wir sagen können, ob eine Person eben eine schützende Abwehr aufgebaut hat oder nicht. Nun ganz kurz noch zum Metabolom zum Schluss. Vielleicht mehr, weil mich das einfach so fasziniert, obwohl diese Daten gar nicht von uns durchgeführt wurden. Sie sind durchgeführt worden von einer kleinen Firma in den USA, aber mit unseren eigenen Geldern, sodass uns die Daten letztendlich nach dieser neuen Art von Wissenschaft gehören. Es wurden untersucht 17 erwachsene Männer und Frauen, sowohl aktiv tuberkulos Erkrankte als auch eben gesunde, latent Infizierte. Und wie Sie hier sehen, wurden 36 der 38 bereits korrekt angegeben. In der Zwischenzeit ist in der Tat eine Person, die als latent von den Klinikern bezeichnet wurde, krank geworden, sodass der Metabolombereich sogar noch einmal mehr richtig war und 37 von 38 richtig diagnostizierte und eine Person sogar prädiktiv diagnostiziert. Sie sehen, dass wir hier Unterschiede bei den Aminosäuren, den Kohlenhydraten, bei den Lipiden und Nukleotiden feststellen und dass wir auf diese Weise ein Muster bekommen, wieder nach Auswertung mit Hilfe der Bioinformatik, dass es uns erlaubt, die zwei zu unterscheiden. Vielleicht nur ein Beispiel, weil mich das so fasziniert. Sie finden hier Produkte, die nicht nur vom Wirt oder vom Erreger stammen, sondern hier kommt erstmalig auch die dritte Komponente rein, nämlich die Umgebung. Hier sehen Sie zum Beispiel Trimethoxycinnaminsäure. Und dieser Metabolit ist in der Tat aus Geranienpflanzen, den dort die Leute, die Angst vor Tuberkulose haben oder einer Tuberkulose leiden, einnehmen. Und wir können also hier bereits Metabolite von Medikamenten, Naturmedikamenten, identifizieren und haben damit auch den dritten Partner der Tuberkulose, Erreger, Wirt und Umgebung eben. Oder hier ein Beispiel, beim Tryptophan-Metabolismus wird Kynurin gebildet und Sie sehen hier, dass dieses bei den unter aktiver Tuberkulose Leidenden verringert ist. Entschuldigung, Tryptophan verringert ist, dass Kynurin dann erhöht ist und dann die Kynurinsäure, das Endprodukt, wieder erniedrigt ist. Wir können also daraus lernen, dass hier ein Block stattfand und wir glauben, dass dies sehr interessante Ansatzpunkte sind, in der Tat zu weitergehenden Untersuchungen, da hier eine Erhöhung dann eine Erniedrigung ist. Wir lernen also hier enorm viel und aus meiner Sicht sogar mehr als aus den reinen Genomanalysen über diese Metabolite und ich denke in erster Linie für neue Medikamente. Lassen Sie mich zum Ende kommen und wieder in die Vergangenheit schauen. Die Tuberkulose-Untersuchung von Robert Koch haben nicht nur zur Aufklärung des Erregers geführt, sondern auch Geld in die Kassen der Infektionsforschung in Berlin gebracht. Denn es war die Tuberkuloseforschung, die dazu führte, dass das damalige Kaiserreich ein Institut gründete, das Institut für Infektionsforschung. Und an diesem Institut für Infektionsforschung entwickelten Schüler von Robert Koch die Prinzipien der Immunologie, meiner Lieblingsdisziplin. Emil von Behring und Paul Ehrlich sind die Väter der erworbenen Immunantwort. 8 Jahre zuvor wurde ein anderes Institut gegründet in Paris, das Pasteur-Institut, das in erster Linie von privaten Finanzgebern unterstützt wurde. Ich weiß nicht, ob das besondere charakteristisch ist zwischen Deutschland und Frankreich, aber es ist nur ein zweites Institut da. Pasteur, der Vater der Infektionsforschung und der medizinischen Mikrobiologie, unterstützte einen anderen Immunologen, nämlich Elis Metchnikow, der als Vater der angeborenen Immunität gelten darf. Und es ist erstaunlich, dass wir etwa über 100 Jahre warten mussten, um zu verstehen, wie eng diese beiden Bereiche verknüpft sind. Heute wissen wir, dass die angeborene Immunität nicht ohne die erworbene Immunität leben kann und dass die erworbene Immunität nichts ist ohne die angeborene Immunität. Kurz gesagt, es waren Infektionsforschungsgelder, die eine akademische Wissenschaft zum Blühen brachten und die Geburtshelfer derselben waren. Und ich denke, es ist jetzt wieder Zeit, zurückzukehren, dass Grundlagenforscher, zum Beispiel wie ich aus dem immunologischen Bereich, sich enger verbinden mit Public Health, mit Epidemiologie um in der Tat die eigentlichen Probleme, die großen Probleme, die unter den Infektionskrankheiten, Tuberkulose, HIV und Malaria, näher anzugehen. Lassen Sie mich schließen mit einem Wort von Voltaire, auf Englisch dargestellt. Sie kennen den französischen Text und ich kenne den deutschen Text. Wir sind verantwortlich für das, was wir tun, aber auch für das, was wir nicht tun. Und ich denke, das gilt sehr wohl für genau diese Erkrankungen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.